Was ist so dein größter Stressfaktor im Urlaub?
Mein größter Stressfaktor im Urlaub, wir machen gerne Rundreisen. Ich bin nicht so gerne an einem Fleck. Und in einem fremden Land ist es dann meistens Zeitplanung. Ne? Also wie lange dauert es wirklich von A bis B, bis du Parkplätze findest oder was zu essen. So, und dann ist der Tag zu voll. Kommst du wirklich da an, wo du hin willst und diese Geschichten.
Bei mir ist es immer so ein bisschen dieser ganze Formalitätenkram. Wenn das dann irgendwann erledigt ist, also so, dein Flug hat geklappt und dann kommst du an und dann musst du noch diesen Mietwagen holen. Ja, das ist okay. Für mich immer so ein Pain-Ding. Dann musst du dich da an, du musst erstmal diesen Schalter finden. Dann musst du dich da anstellen. Ja. Dann muss das mit dem Auto klappen, dann muss das mit deiner Kreditkarte klappen. Dann musst du erstmal 100-mal nachschauen, ob du deinen Führerschein dabei hast. Und bist du dann diesen Mietwagen, ich bin dann relativ stressfrei, wenn du so einen Mietwagen hast, wenn du einen gebucht hast, aber bis dahin finde ich es total nervig.
Bis du losfahren kannst halt sozusagen, ne? Aber genau, das sind auch solche Zeitproblematiken, die ich dann gerne komme.
Ja, und welche 8 Fehler du bei diesem Mietwagen machen kannst oder die du am besten vermeiden solltest, die schauen wir uns in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp mal an, damit sie dir eben nicht passieren und du entspannt Urlaub machen kannst. Genau, bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, und bevor es jetzt losgeht, noch so ein kleiner Hinweis, der uns immer sehr wichtig ist, nämlich so Themen wie so ein Mietwagen ausleihen und auch diese ganzen rechtlichen Fallstricke ist ja so ein klassisches Finanztipp-Thema, würde ich sagen, dass wir auch jedes Jahr zur Urlaubssaison gerne nochmal für euch, nochmal euch ein paar neue Tricks oder generell, was uns so aufgefallen ist, mitbringen. Aber so klassische Finanztipp-Themen sind ja auch so Sachen wie zum Beispiel der Arbeitsvertrag oder auch das Wohngeld für Senioren, die sehr, sehr wenig Rente bekommen und von Altersarmut betroffen sind. Und so Themen wollen wir natürlich erhalten und weiter ausbauen, gerade auch zum Beispiel für eure Arbeitsverträge, aber eben auch so Dinge wie zum Beispiel Wohngeldratgeber.
Das sind so Themen, wenn es dich betrifft, ja, egal ob jetzt Wohngeld oder mit dem Arbeitsvertrag, dann bist du total dankbar, glaube ich, für unsere Tipps, ja, weil die dir wirklich weiterhelfen in dem deutschen Bürokratie-Dschungel. Und sagen wir es mal deutlich, darauf willst du bestimmt raus, mit diesen Tipps verdienen wir kein Geld.
Genau, das ist für uns einfach, es ist nicht möglich und es ist ja auch eigentlich gut so, dass man damit kein Geld verdient. Das soll ja auch allen offen stehen.
Ja.
Und wenn du uns aber helfen willst, dass wir diese Themen einmal erhalten können und auch noch weiter ausbauen können, dann würden wir uns natürlich total freuen, wenn du Finanztipp-Unterstützerin oder Finanztipp-Unterstützer werden willst, weil damit kannst du uns mit deinem direkten Beitrag helfen, uns genau um solche Themen eben auch noch besser zu kümmern.
Genau, und als Unterstützerin oder Unterstützer hast du den zusätzlichen Benefit, dass du meinem Chefredakteurskollegen Hermann Josef Tenhagen oder mir in einem Finanztipp-Expertengespräch oder auch eben den entsprechenden Experten aus unserer Redaktion Fragen stellen kannst zu deiner persönlichen Situation. Da habe ich auch schon viel gutes Feedback bekommen, was den Leuten eben auch in ihrer jeweiligen Situation total weiterhilft. Das ist diese Expertengespräche sind eben exklusiv für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer.
Genau, das ist so ein zusätzliches Goodie, aber alle unsere Inhalte bleiben eben weiterhin frei zugänglich. Und falls du jetzt sagst, bei mir ist zum Beispiel das Geld aber knapp und ich kann einfach kein Geld entbehren, um Unterstützer zu werden, dann hilft es uns natürlich auch genauso sehr, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und uns eine gute Bewertung da lässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust.
Wie du aber Unterstützerin und Unterstützer werden kannst, das verlinken wir dir in den Shownotes.
Und dann machen wir doch mal weiter mit den Mietwagen zurück zum in auffälligen Farben gehaltenen Mietwagenschalter. Sozusagen ist das ja immer
so kann man es auch sagen,
eine kleine Neon-Eskalation, wenn du da bist. Und wir haben mal so 8 teure Fehler gesammelt, die dir passieren können, wenn du dann am Flughafen in Palma de Mallorca stehst oder wo auch immer mal so einen Mietwagen mietet. Und der erste ist natürlich relativ logisch. Ich weiß gar nicht, Saidi kennt ja die Reihenfolge nicht.
Also der erste, der mir einfallen würde, weil mir selbst passiert, den gültigen Führerschein mitnehmen, wäre eine relativ gute gute Angelegenheit. Also ich habe Full Disclosure, ich habe verpennt, meinen Führerschein in der Kfz-Zulassungsstelle abzuholen und mich dann gewundert, warum Autovermieter mit 4 Buchstaben meinen alten Führerschein nicht mehr genommen hat.
Aber tatsächlich quasi auch noch simpler, aber gut, dass du den Autovermieter mit 4 Buchstaben erwähnst. Der Fehler wäre nämlich, keinen Preisvergleich zu machen.
Ja.
Also es bietet sich natürlich an, sich zu denken, ach, ich sehe ja immer diese Werbung von diesem Autovermieter und der ist bestimmt super und dann schaue ich mal auf deren Homepage nach so einem Mietwagen. Da findest du auch einen Mietwagen, ohne Zweifel. Aber klar, buch über ein Vergleichsportal. und check die Preise. Wir verlinken dir unseren Ratgeber, da sind auch unsere Empfehlungen drin. Wir vergleichen nämlich auch selber regelmäßig diese Portale und was die so können. Und was aber auch wichtig ist, was man immer so ein bisschen vergisst, also du hast dann natürlich auch noch die Option bei den Vergleichen, du kannst ja im Terminal deinen Mietwagen abholen oder du kannst mit so einem Shuttlebus zu einer Station fahren, außerhalb vom Flughafen zum Beispiel oder außerhalb vom Bahnhof. Das ist natürlich ein bisschen nervig oder ein bisschen stressig so, aber je nach Flughafen, also ich hatte das zum Beispiel in Italien schon mal, kann das natürlich krass viel billiger sein.
Absolut, also hatte ich erst letztes Jahr in Spanien, ne, das war auch der entsprechende Schalter, weiß ich nicht, also ein paar Kilometer außerhalb vom Flughafen. Und das waren locker 25% oder 30% Preisunterschied. Tipp da nur, sich vorher gut schlau machen, wo dieser Shuttlebus ist und wo der wegfährt, da auch gerne mal nochmal vorher eine Mail hinschicken oder vorher anrufen, weil ist uns beinahe zum Verhängnis geworden, dass wir nämlich diesen Shuttle nicht gefunden haben.
Und genereller Tipp auch, was man immer so ein bisschen vergisst bei Urlaubszielen, schau auch mal bei dem, was du vorhast. Man weiß ja vorher meistens so, was man irgendwie ungefähr geplant hat, ob du zum Beispiel mit den Öffentlichen fahren kannst und das vielleicht sehr, sehr billig ist in deinem Urlaubsland.
Weil am Flughafen ist es halt meistens schon teurer. Klar, wenn du jetzt aus meiner Erfahrung nach in den touristischen Zentren, also in den Innenstädten buchst, das gibt sich meistens nicht so viel, beziehungsweise manchmal ist da auch dann das Angebot nicht so groß, dann sind die Preise nicht so günstig. Aber wenn gerade dein erstes Urlaubsziel, wenn du dann einen Autovermieter findest, der vielleicht nah an deinem Hotel ist, wo nicht, das kann schon einiges vom Preis her wieder ausmachen. Ne? Gerade wenn das Hotel vielleicht sowieso einen Shuttle-Service vom Flughafen anbietet, wieso musst du dann am Flughafen buchen? Dann kannst du auch das Auto an dem jeweiligen Hotel abholen.
Oder halt eben wirklich zu schauen, ob man nicht, man denkt ja manchmal, boah, man braucht einen Mietwagen und eigentlich würde es autofrei quasi auch total gut gehen, da wo du hinfährst. Ja. Da auch einfach vergleichen, ob das quasi nicht doch die günstigere Option ist oder vielleicht bist du auch in einem Urlaubsland, in dem Taxifahren oder so Ride-Hailing-Dienste super billig sind. Also da einfach überlegen, was die beste Version ist, quasi auch außerhalb des Autofahrerdenkens.
Und klar, ich meine, das wird man automatisch machen. Das hängt natürlich total davon ab, wie lange du dort bist, wie lange du den Mietwagen, wie viel es vom Preis her Unterschied ausmacht. Aber gerade bei einer größeren Reise lohnt sich da halt das Vergleichen absolut. Und beim Vergleichen würde ich auch sagen, solange das ein Standardauto ist, auch in der touristischen Region, sind meist aus meiner Sicht lang die Vergleichsportale schon sehr günstig. Aber wenn du was ein bisschen was Spezielleres brauchst, entweder von der Größe her oder von der Strecke her, die du fährst und so weiter, lohnt sich es, nachdem du ein Vergleichsportal benutzt hast, definitiv auch mal bei dem jeweiligen Vermieter direkt auf der Homepage nachzuschauen. Wenn es im Ausland ist, wirst du dich manchmal schwer tun, weil das oftmals halt sehr kleine Vermieter sind, die dann keine gute Homepage und vielleicht auch keine gute englische Homepage haben. Da würde ich es dann auch über das Vergleichsportal machen. Aber wenn das, schlichtweg eine größere bekannte Firma ist, manchmal findet man dann auch über den jeweiligen Anbieter, ist mir jetzt gerade eben neulich passiert, es war jetzt kein Riesenpreisunterschied, aber habe ich mir nochmal 10 Euro gespart, weil es über die Anbieter-Homepage selbst nochmal günstiger war.
Ja, Fehler Nummer 2 ist, ist so für mich immer ein bisschen so ein Nervenkitzel, nämlich die Kreditkarte, beziehungsweise nicht ohne Kreditkarte zu buchen. Meine Angst ist ja immer, ich gebe im Internet schon bei der Buchung meine Kreditkarte an und dann stehe ich ohne da, was mir eigentlich nie passieren würde, weil ich die immer dabei habe. Aber da denkt man sich dann doch immer so, der kleine Kontrollfreak in deinem Gehirn, so, na, hast du wirklich deine Kreditkarte eingepackt?
Habe ich hier im Podcast eigentlich mein Las Vegas-Erlebnis schon zum Besten gegeben, wo es mir heiß und kalt runtergelaufen ist? Kennst du noch nicht?
Ich weiß es gar nicht.
Du kennst es nicht? Okay. Also letztes Jahr großer USA-Urlaub, also wir waren 4 Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs, und ich stehe in Las Vegas am Schalter der Wohnmobilvermietung sozusagen, und es ist halt einfach so gewohnt, dass du deine Debitkarte, oder jetzt habe ich schon verraten, deine Debitkarte zückst sozusagen, da auf den Tisch legst sozusagen, und dann hieß es einfach, excuse me, sir, your card was not accepted. Und dann stehst du erstmal so da, hey Leute, ich bin schon kreditwürdig, ich habe kein Geldproblem und so weiter. Und dann so, was ist mit dieser Karte falsch? Und dann, Saidi von Finanzen weiß nicht, dass man da seine Kreditkarte und nicht seine Debitkarte am besten hinlegt. Aber es war der Klassiker, warum wir auch ganz grundlegend immer wieder sagen, Finanztipp, 4-Töpfe-Prinzip, hab eine Kreditkarte, eine echte Kreditkarte und nicht nur eine Debitkarte. Dann gehst du solchen Problemen aus dem Weg. Am Ende war es auch kein Problem. Mal kurz die Kreditkarte dann rausgelegt. Okay, wie war die Geheimzahl nochmal? Okay, ich weiß sie doch. Okay, dann war es auch kein Problem. Aber einen Moment lang habe ich so unseren großen und lange geplanten 4 Wochen Urlaub am Wohnmobil dahin schwinden sehen.
Also ich schon
weil ich kein Wohnmobil kriege.
4 Wochen im Tropicana-Casino sitzen sehen.
Da läuft es ja schon mal kurz heiß und kalt hinten runter sozusagen. Also da stehen die Kids da und schauen dich mit großen Augen an und denkst dir so, Boah, wenn das jetzt daneben geht, dann haben wir ein richtiges Problem.
Aber auch tatsächlich, Debitkarten werden ja einmal oft nicht akzeptiert, wie jetzt in deinem Fall, aber man kann ja auch oft buchen mit einer Debitkarte. Ja. Also es funktioniert.
Genau, genauso war es auch übrigens. Ich habe mit der Debitkarte gebucht, aber für die Kaution, die sie dann reservieren wollen, brauchst du halt eine echte Kreditkarte.
Und es gibt auch welche, bei denen es ganz ohne Kreditkarte geht. Also es bieten auch einige Vermieter an.
Ist nicht überall so.
Ist aber oft teuer. Da gibt es eine kleine Finanztipp-Stichprobe. 10 Tage auf Mallorca, wo sonst, für so eine Urlaubsstichprobe. Und da war es mit einer anderen Zahlmethode, also dann ist quasi egal welche, dann bildet man einfach so einen Topf, war 170 Euro teurer als mit Kreditkarte. Und das sind immerhin 17 Euro pro Tag Unterschied. Ne? Das
macht schon was aus.
Also die Kreditkarte lohnt sich. Link zu unserem Kreditkartenratgeber und unseren empfohlenen Kreditkarten findest du in den Shownotes. Jetzt sind wir schon bei Nummer 3. Das wird Kurzurlaub heute. Die falsche Tankregel nutzen. Es klingt so ein bisschen kryptisch. Auf dem Papier, finde ich, ist es immer so die beste Variante. Du kriegst ein volles Mietauto und du gibst ein leeres zurück.
Klingt erstmal verlockend, weil du musst dich halt nicht zum Schluss noch um eine Tankstelle kümmern. Also das kenne ich auch. Ne? Also der größere Stress ist ja die Rückgabe, weil du denkst so, hoffentlich habe ich keinen Steinschlag mitbekommen.
Ist irgendjemand voll auf dem Parkplatz, wo dagegen gerempelt und du hast das nicht bemerkt.
Genau, solche Sachen. Dann gibt's irgendwie Stress und kriege ich meine Kaution auch wieder voll zurück. Aber genau, dann auf den letzten Kilometern halt noch eine geeignete Tankstelle finden, die am besten auch noch günstig sein muss. Ja, oder sowas in der Richtung. Braucht es doch eigentlich nicht.
Aber es ist, ist ja wirklich auch so, du zahlst natürlich, ich hatte mal ein Auto, das war einerseits angenehm, das haben wir voll bekommen und leer zurückgegeben. Das ist einerseits natürlich lässig, weil du musst nicht tanken. Es bringt dir aber einen anderen Stress. Das, was noch am Benzin drin ist, kriegst du ja nicht erstattet.
Ja, genau.
Und du willst natürlich dem Vermieter, du willst ihm keinen Liter schenken. Das heißt, du musst dann vorher kalkulieren, wie kommen wir jetzt mit dem Reservelicht
an? Eigentlich noch viel, wenn ich mir so überlege, ich glaube, das habe ich vielleicht einmal in meinem Leben gehabt. Ich habe sonst immer voll die Regelung. Wenn ich mir das überlege, ich wäre genauso dann so, boah, da sind ja noch 5 Liter drin, ja, und dann am besten, ja, die Partnerin und die Familie nervös machen, ja, weil man irgendwie auf die letzten 3 Liter
müssen wir jetzt schieben.
Ja, genau, die letzten Meter schieben zur Vermietung. Boah, das ist ja erstmal schön stressig am letzten Urlaubstag dann.
Und noch teurer natürlich, du hast voll gebucht und gibst aber nicht voll ab, dann musst du halt einen mega hohen Literpreis zahlen. Ja. Also wirklich nur machen, wenn es ganz knapp ist mit dem Flug oder so, würde ich sagen.
Ja, ja.
Aber nimm voll Tank vor der Rückgabe selber auf. Ich nutze zum Beispiel dann auch oft Google Maps, das zeigt dir auch meistens Spritpreise an und dann.
Und übrigens da auch so ein Tipp, also ich habe ja wirklich schon das oft gemacht, die Tankstelle muss nicht gleich um die Ecke sein. Ja, da habe ich noch nie Schwierigkeiten gehabt, wenn ich nochmal, ich sage jetzt irgendwas, 3 Kilometer von der Tankstelle zur Autovermietung gefahren bin. Da habe ich noch nie Probleme gehabt, das merken die gar nicht.
Dann Nummer 4, das richtige Limit nehmen. Und zwar bei den Kilometern.
Ja.
Die sind ja bei manchen Autos begrenzt. Also vor allem, wenn man, sag ich mal, größere Autos bucht, gibt es ja dann schon häufiger Kilometerlimits. Gibt natürlich auch unbegrenzte Limits. Und es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, welchen Urlaub du machst. Also wenn du jetzt ziemlich genau weißt, wie viel du fährst. Also sagen wir, du machst einen Wanderurlaub irgendwo in den Alpen. Und du weißt, okay, wir fahren jetzt dahin. Das ist eine große Strecke und wir fahren da zurück, aber eigentlich fahren wir vor Ort gar nicht mehr viel. Und dafür haben wir uns als große Gruppe das Auto gebucht. Dann kannst du voll gut abschätzen, wie viel Kilometer ihr fahrt. Dann ist so ein Limit total praktisch und dann kannst du halt auch eher sagen, boah, ich nehme jetzt den billigeren Tarif mit einem Limit anstatt den ohne Limit.
Vielleicht müssen wir an der Stelle erklären, also meine Erfahrung ist normalerweise die Kilometerpakete, nenne ich das jetzt mal, die du vorher buchst, sind schon um einiges günstiger als die Kilometer, die du hinterher drauf zahlen musst. Ja. Also das, ich glaube, das ist total unterschiedlich, aber das letzte Mal, wo ich mir das angeschaut habe, war das Faktor 2. Ja, da hast du, also sozusagen Kilometer, den du vorher gebucht hast, war nur halb so teuer wie ein Kilometer, den du nachzahlen musstest. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel üblere Regelungen. Also das würde ich mir tatsächlich gut anschauen.
Oder halt natürlich, wenn du jetzt, du machst halt so einen Urlaub, wo du dann auch einfach ein bisschen rumfährst, dann bist du mal da am Strand oder schaust dir das irgendwie an bei schlechtem Wetter. Dann sind natürlich die unbegrenzten Kilometer die viel bessere Option, weil dann musst du da nicht rumrechnen und schauen, oh, wie viel können wir jetzt noch fahren oder was kostet mich eben diese extra Kilometer, dieser nachträgliche, weil die so teuer sind. Also schau da vorher einfach, wenn du weißt, wir fahren jetzt ungefähr 1500 Kilometer, dann schaust du halt einfach nach irgendwie ein paar Tarifen mit 1800 Kilometer Limit oder so und dann passt schon.
ich glaube auch, man muss da aufpassen, sich nicht zu verkünsteln. Ne? Wenn es um eine große Reise jetzt, wie unsere 4 Wochen mit dem Wohnmobil geht, da habe ich mir schon sehr genau ausgerechnet, wie viele Meilen wir da fahren werden. Das hat zwar zum Schluss trotzdem nicht gepasst, ich muss trotzdem nachzahlen, weil man unterschätzt dann die ganzen kleinen Umwege, die du die ganze Zeit fährst, aber okay.
Die Größe der Parkplätze in Amerika.
Ja, oder die ganzen Wege, um doch eine Tankstelle zu finden oder diese ganze Geschichte. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn es um den kleinen Urlaub geht, ja, ich bin da auch manchmal so drauf, dass man dann nochmal auf den letzten Euro optimieren will, aber im Vergleich zu dem, was ich halt für den Flug zahle oder sowas in der Richtung, spielen dann die 15 Euro hin und her auch überhaupt gar keine Rolle oder dann geben wir einmal mehr oder weniger essen und dann sofort wieder 100 Euro draußen, ja, da spielen echt solche kleinen Optimierungen bei einem Kurzurlaub nicht die Rolle.
Ja, das stimmt. Ist bei mir so mit dem Spritpreis. Ich schaue im Urlaub einfach, also welche Tankstelle da jetzt günstiger ist. So, wenn ich mein Auto volltank, schaue ich schon immer, also man kennt ja dann so die günstigeren und im Urlaub denke ich mir dann so, ja mein Gott, dann tanke ich halt jetzt einmal an der Autobahn, ist auch egal.
Ja, ich muss sagen, da bin ich dann schon so ein bisschen auf Fuchs. Also ich gucke dann schon, das ist so automatisch. Du fährst an der Autobahn entlang und denkst dann so, okay, das sind natürlich Autobahnpreise, versuchst dich so viel irgendwie zu orientieren, wie viel der Liter dann kostet und dann fährst du von der Autobahn runter, okay, wie ist es jetzt auf dem Land sozusagen, na, wie ist der Preisunterschied? Und klar, du versuchst natürlich jetzt nicht kilometerlang zu fahren, um die günstigste Tankstelle zu erwischen. Google Maps kann ab und zu helfen, aber natürlich gilt in den meisten anderen Ländern, so wie in Deutschland, auch nicht direkt an der Autobahn tanken.
Da ist ja mein persönlicher Tipp, also zumindest für Europa, ich liebe ja so riesige Supermärkte. Also so riesige Supermärkte. Ja. Ich gehe einfach gerne in anderen Länder in eine Supermärkte und schaue mir an, was es so gibt. Zu so einem riesen Supermarkt fahren, die haben nämlich ganz oft eine Tankstelle, ganz die klar. Natürlich auch billig ist, weil die wollen ja, dass die Leute da hinkommen und ganz einkaufen. Klar. Und dann kannst du natürlich 2 in 1 erledigen, zack, fertig.
Absolut.
Immer eine gute Gelegenheit. Ja, und dann kommt schon unser nächster, das ist meine Lieblingsklausel.
Okay.
Die Alles-Egal-Klausel oder wie ich sie immer nicht jugendfrei nenne, die Scheiß-Drauf-Klausel, ja. Genau. Ist ja so die größte Angst, ne? Irgendwas passiert, es fällt aus dem Nichts ein Flügel auf deinen gemieteten VW Golf oder also was man sich auch immer Absurdes vorstellen will.
Also du holst ja immer Vollkasko ohne Selbstbeteiligung.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Einfach für die Stressfreiheit, weil also ich denke mir dann immer, sind mir jetzt 100 Euro mehr für irgendwie die Woche, ist mir das meine Stressfreiheit wert, dann denke ich mir immer, ja auf jeden Fall.
Ja, okay.
Du könntest ja dann auch einen brennenden Reifen zurückgeben, es wäre egal.
Okay. Ja, ich bin da tatsächlich auch wieder ein bisschen knausrig, ne? Ich schaue dann schon drauf, wie viel macht das jetzt, mit wie viel Selbstbeteiligung macht das aus und dann spiele ich manchmal schon so ein bisschen. Also ich würde jetzt keine riesen Selbstbeteiligung nehmen, außer es ist wirklich eine kurze Strecke, ja. Also kriegst du ja manchmal 1000 Euro Selbstbeteiligung, aber wenn ich jetzt weiß, ich fahre in Deutschland von A nach B, was weiß ich, so und so viele Kilometer, kann ich das schon ausschätzen. Aber im Wohnmobil zum Beispiel 4 Wochen in den USA,
klar, aber das
was machst du da, ja?
Aber da muss man natürlich auch sagen, wir mieten natürlich unterschiedliche Autos. Also wenn bei einem Wohnmobil hast du natürlich dann diese selbstbeteiligungsfreien Tarife, ist ja auch bei so Transportern, sind ja krass teuer meistens. Ja,
richtig.
Und ich miete halt meistens so ein Opel Corsa oder so ein VW Passat oder so Maximum. Und da kriegst du halt easy so einen Tarif ohne Selbstbeteiligung.
Ja, aber bei den teuren Autos, da brauchst du es halt eben auch, ja, weil das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich wirklich das garantieren kann, dass mir in 4 Wochen mit einem Wohnmobil nichts passiert.
Ja.
Und jetzt muss ich auch dazu, um das klarzustellen, ich miete nicht jedes Jahr ein Wohnmobil. Ja. Also
genau, und mach einfach das Häkchen, zumindest für den Preisvergleich mal mit Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, damit hast du einen sorgenfreien Urlaub, zumindest
dann vergleichen an dieser halt, ne,
was Schadensfront. Genau.
Was kostet es ohne Selbstbeteiligung?
Und das geht entweder direkt quasi ohne Selbstbeteiligung oder manchmal auch durch Erstattung, dass du quasi so eine zusätzliche von der dritten Partei so eine Versicherung abschließt, der dir das dann erstattet. Das ist dann natürlich immer ein bisschen bürokratischer Aufwand. Ich hatte mal einen Schaden mit das war relativ problemlos. Also klar, es war ein bisschen Papierkram, den ich erledigen musste. Und ich musste damals die Summe vorstrecken. Das war nicht schlimm, es war ein platter Reifen. Also, aber ich musste die Mehrwertsteuer bezahlen. Mhm. Die wird nämlich nicht erstattet.
Okay, wow. Muss man auch mal dran denken, ne? 19% oder was es dann in dem Land auch immer ist. Ich glaube, wichtig ist, sich das vor allen Dingen zu merken. Weil ich hatte ich kann mich erinnern, ich habe zwar noch nie einen Schaden gehabt, aber ich dachte, ich hätte einen Schaden. Ja, so war das nicht ein Steinschlag, so nach dem Motto. Und dann kam mir hinterher erst, dass ich die entsprechende Versicherung über ein Vergleichsportal abgeschlossen hatte und das wusste ich aber nicht. Ja. Als ich dann den Wagen zurückgegeben hat sich halt eben rausgestellt, dass ich dort keine Vollkasko ohne Selbstbeteiligung oder vielmehr, eine Vollkasko mit Selbstbeteiligung und dachte mir so, wo kommt jetzt die Selbstbeteiligung her? Und dann war schon wieder so ein Moment bei der Mietwagenrückgabe, wo es mir kurz heiß und kalt runtergelaufen ist. Ja. Wären, glaube ich, 300 Euro gewesen, ja, jetzt nicht so dramatisch, aber hätte mich trotzdem geärgert.
Verstehe ich total. Also ich würde deswegen einfach immer das Ding abschließen. Mir ist ehrlicherweise immer egal, ob ich das mit Erstattung mache oder direkt. Die direkt komplett ohne Selbstbeteiligung ist halt meistens teurer. Das muss man für sich dann einfach auch abwägen im Einzelfall. Aber es bringt uns auch zu Punkt 7. Da spielt nämlich die Erstattung eine Rolle. Falls du jetzt, du sollst eben nicht für mehr Dinge zahlen, als du musst. Also wenn du jetzt eine Selbstbeteiligung vereinbart hast oder es gibt so eine Erstattung, dann denk wirklich dran, wenn du das Auto bekommst, dieses Auto anzuschauen und was da angekreuzt ist. Man kennt's, bei so einem Carsharing-Dienst habe ich mir ein Auto geliehen und da war ein Ding nicht eingetragen, das hatte halt einfach eine richtig fette Macke vorne links, also so eine Tennisball-große fette Delle und einfach halt auf sowas schauen, damit es dir dann nicht quasi hinterher dir der Schaden von den Mietern davor aufs Brot geschmiert.
Absolut. Und die Masche ist ja mittlerweile, dass die einem ja das Auto nicht mehr zeigen, sondern du kriegst nur einen Parkplatz, du kriegst einen Schlüssel in die Hand gedrückt und eine Parkplatznummer und kriegst dann wahrscheinlich aufs Handy oder wie auch immer ein Übergabeprotokoll, wo, wie du sagst, Schäden eingetragen sind und dann das weiß man ja, glaube ich, ne, dass man ums Auto rumgeht, am besten Videos macht und so weiter. Aber wenn dir dann was auffällt, ja, sei dir nicht zu schade, auch wieder zurückzumarschieren. Die wollen dich ja so ein bisschen loswerden, ja, nächste Customer, dich da wieder an den Schalter zu begeben. Und ich muss auch ganz klar sagen, wenn dann eine ordentliche Schlange ist, ja, dann gehe ich da schon mal vor und sage, nein, ich habe was an dem Auto zu beanstanden. Weil das ist der Moment. Ja. Später hast du praktisch keine Chance mehr. Bevor du mit diesem Auto von dem Hof fährst, musst du klargestellt haben, dass da, wie du sagst, Steinschläge, Dellen oder Kratzer und sonstiges geklärt sind. Ich würde mich da nie auf mein Handyvideo ausschließlich verlassen wollen.
Plus, das Problem ist ja noch, wenn du so einen Tarif mit so einer Rückerstattung hast von deiner Selbstbeteiligung, du musst halt dann trotzdem diesen blöden Papierkram machen nach deinem Urlaub und vielleicht die Mehrwertsteuer bezahlen. Und was auch noch dazukommen kann, was auch wichtig ist, worauf du achten solltest, schau bei diesen Bedingungen, auch bei allen Selbstbeteiligungssachen und Schäden, in welcher Währung da am Ende abgerechnet wird. Weil auf einmal stehst du halt irgendwie Thailand und weißt dann nicht, in welcher Währung und zu welchem Wechselkurs da wie abgerechnet wird und da zahlst du nochmal drauf. Also Bedingungen kennen und wirklich vorher die Schäden anschauen.
Wir machen das sogar so, wenn wir typischerweise stehst du in der Schlange bei der Autovermietung an, dass wir uns nochmal explizit vornehmen, hey, wir sind jetzt müde vom Flug, ja, wir wollen jetzt eigentlich nur ins Hotel, lass uns nochmal kurz Zeit nehmen, 10 Minuten extra, um diesen Mietwagen zu checken, weil das macht dir dann ganz zum Schluss, ne, nach einer Woche oder 2 Wochen oder wie lange du auch immer das Auto hast, macht dir dann den Urlaub kaputt, wenn dann auf einmal der große Streit wegen eines Kratzers, den du vorher nicht gesehen hattest.
Gehst mit so einem blöden Gefühl raus.
Ja, absolut. Ja. Das willst du halt nicht. Ja. Ja. Du musst einmal investieren, Energie investieren, Zeit, vor allen Dingen Energie investieren am Anfang. Auch wenn du ein bisschen Jetlag hast oder sowas.
Dann unser nächster Punkt ist vor allem für Familien relevant, würde ich sagen, nämlich mach nicht den Fehler, und lass deine Kindersitze zu Hause oder rechne nicht nach, was dich da Kindersitze mieten kostet.
Genau, oder blind buchen einfach so. Ja, wir brauchen ja auf alle Fälle Kindersitze.
Ja, klick. Genau, weil Kindersitze sind halt oft unnötig teuer bei so Autovermieten. Die wissen halt auch, wo sie das Geld machen und wie. Also ist ja auch nicht verwerflich. Es gibt eine Finanztipp-Stichprobe für einen Kompaktwagen. Also da sind wir auch so in dieser, ich sag mal, Opel Corsa VW Golf Größe unterwegs. 10 Tage auf Mallorca mit 2 Kindersitzen. Und der kostet dann mit den 2 Kindersitzen 428 Euro, waren es bei Check24, und ohne Kindersitze 280.
Wow.
Also schon,
das ist ja krass. Was sind das? Das sind
140 Euro.
140 Euro.
Also 14 Euro pro Tag. Und bei billigermietwagen.de, anderes großes Vergleichsportal, war der Gesamtpreis mit 2 Kindersitzen waren 795 Euro. Für 10 Tage. Also du zahlst quasi pro Tag 80 Euro für den Mietwagen. Schon auch ein krasser Preis. Deswegen durchrechnen, zum Beispiel zu welchem Preis kannst du deine Kindersitze, deine eigenen im Flugzeug mitnehmen und dann einfach den Preisvergleich machen. Oder im Zug kannst du sie ja eh kostenlos mitnehmen.
Genau, da denkst du, glaube ich, jetzt erstmal nicht dran, dass du die Kindersitze mitnehmen kannst. Und irgendwie willst du es ja auch nicht, weil Sperrgepäck natürlich. Aber da muss man tatsächlich dagegen rechnen, was kostet einem das Sperrgepäck. Macht natürlich vor allen Dingen, würde ich sagen, tendenziell bei einem Kind Sinn. Wenn du nur einen Kindersitz mitnehmen musst, wenn es dann mehrere werden, dann wird schon echt umständlich. Aber das würde ich auf alle Fälle vergleichen. Das gilt übrigens auch, meiner Erfahrung nach, für alles mögliche andere Equipment, was man halt noch dazu brauchen könnte. Also jetzt fange ich nicht wieder mit dem Wohnmobil an. Doch, tue ich, ja. Also brauchst du wirklich die Klappstühle und diese ganzen Geschichten. Ja, klar, wenn du weit weg fliegst, dann brauchst du sie offensichtlich, ja. Aber kann man sich auch fragen, das haben wir auch die Erfahrung gemacht, ist halt da kaufen ja, bei einer langen Fahrt nicht günstiger als mieten, weil, wie du richtig sagst, die machen ein Geschäftsmodell draus und wenn du dann nur 5 € am Tag für so ein Ding zahlst, das läppert sich halt ganz schnell.
Und ja, bleibt noch so ein bisschen unser finaler Tipp, bevor wir zu den Fragen kommen. Am Schalter lass dir nichts Unnötiges aufdrängen. Ja. Die Leute sind da ja echt geschult. Ne? Also das, vor allem in Amerika hatte ich auch das Gefühl, amerikanische Verkäufer sind auch echt nochmal next level bei sowas.
Ja, die quatschen dir halt mal schnell was auf und du denkst dir so, ja, bevor ich jetzt einen Fehler mache und ich will nicht irgendwie in irgendeine 1000-Dollar-Falle so reinrattern, langsam nicht blind unterschreiben oder auch nicht am Display schnell mal was unterschreiben, wo du nicht sicher bist, was du gerade machst.
Und schau einfach davor mal in unseren Finanztipp Mietwagenratgeber. Dann weißt du auch, welche Baustände du brauchst, kannst sie mitnehmen, zum Beispiel die Mallorca-Police, wie sie so schön heißt. Und dann hast du alles und kannst super selbstsicher dahingehen und sagen, ich brauche nichts mehr. Und wir haben auch, kannst du dir runterladen, eine Checkliste zum Abholen und Zurückgeben, falls du wirklich sagst, boah, ich will es nochmal so Schritt für Schritt vor Augen haben und quasi abhaken können, kannst du dir auch bei uns einfach im Ratgeber runterladen, verlinken wir dir in den Shownotes.
Und noch so ein Tipp für so ein Mindset, es lohnt sich bei diesen Geschichten immer, den doofen Ausländer zu spielen. Das kannst du nicht anders sagen. Also ich behaupte jetzt mal, mein Englisch ist ziemlich gut, ja, und trotzdem wollten wir auch in den USA irgendein Feel-Good-Package verkaufen, was ich auch nicht verstanden, also ich habe es auch wirklich nicht ganz verstanden, was er mir da verkaufen wollte, aber ich habe dann einfach gesagt, ja, ich verstehe es nicht, er soll es mir mal für Dummies quasi erklären und dann war natürlich ziemlich klar, dass auch immer klar, dass es eine zusätzliche Versicherung ist, die ich nicht wollte.
Ja.
Also sich einfach mal doof stellen, entschuldigen, doof stellen, hilft an der Stelle immer ziemlich gut.
Dann kommen wir auch schon zu unseren Fragen von unseren Nutzern und die erste kommt von Günther und er fragt, hey Saidi, wie sieht es eigentlich aus mit einer Nicht-Veranlagungsbescheinigung für Kinder, wenn man über die 1.000 € kommt? Also ich denke mal 1.000 € Kapitalerträge aus ETFs oder Zinsen. Macht es Sinn und welche Voraussetzungen, Alter, Einkommen etc. gibt es dafür?
Okay, also zunächst mal über die 1.000 € drüber zu kommen, hast du schon mal richtig viel richtig gemacht, weil das heißt, du hast ein ganz schön ordentliches Depot für dein Kind angelegt. Das ist ja nicht so leicht, weil es sind ja 1.000 € Kapitalerträge pro Jahr. Das ist dann zum einen Pauschale bei einem thesaurierenden ETF und dann Ausschüttungen. Das heißt, da sind wir im Bereich von mehreren 10.000 €. Aber ja, kann ja natürlich sein. Und wenn du da drüber kommst, hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Zum einen diese Nichtveranlagungsbescheinigung, die dann schon Sinn macht. Die holt man sich vom Finanzamt und weist dir der Bank eben, legt dir der Bank vor, sodass dann eben bis zum Grundfreibetrag, der bei 12.096 Euro liegt, plus nochmal die 1.000 € Freibetrag obendrauf. Also sind wir bei guten 13.000 €, ist dann erstmal alles steuerfrei. Es gibt übrigens auch eine Alternative, die nicht so bekannt ist. Du musst das auch nicht machen und kannst für dein Kind eine Steuererklärung machen. Das geht übrigens auch. Ja? Also auch ein Kind, das unberechtigt Steuer gezahlt hat, könnte man sagen, oder zu viel Steuern abgezogen worden sind, kann sich die wieder zurückholen. Aber klar, den Aufwand willst du vielleicht vermeiden. Und solange da kein Einkommen vorliegt, das insgesamt, also Kind hat vielleicht dann, Jugendlicher vielleicht eher, hat irgendwie einen Nebenjob, der aber deutlich unter diesen 13.000 €, weit unter diesen 13.000 € bleibt, dann spricht auch nichts dagegen, das zu tun.
Die zweite Frage kommt von Vikroda. Welchen ETF für die nächsten 15 Jahre mit 100 € besparen?
Am einfachsten über unseren ETF-Finder gehen. Da kriegst du ein paar Fragen gestellt, was dir wichtig ist bei dem Aussuchen deines ETFs, welchen Index du wählst.
Auch welches Depot du hast zum Beispiel.
Genau, also passend auch zu deinem jeweiligen Depot, damit es möglichst günstig ist, dieser 100 € Sparplan. Auf welchen Index du setzen willst, also zum Beispiel, ob du Schwellenländer mit reinnehmen willst oder nicht. Wenn du dir da nicht sicher bist, dann darfst du auch immer gerne ankreuzen, ist mir egal. Ja, da geht es auch um die Frage zum Beispiel, ob du nachhaltig oder eher nachhaltiger investieren willst oder nicht. Wie gesagt, wir haben immer die Option drin, ist mir egal. Und dann kriegst du eine schön sortierte Liste der ETFs, die wir empfehlen. Da geht es gar nicht darum, dass das jetzt die besten sind, sondern die waren über die letzten 5 Jahre verlässlich. Die sind auch groß genug, sodass man davon ausgehen kann, dass die nicht in kürzester Zeit irgendwie wegen Misserfolgs, sage ich jetzt mal, also weil sie zu klein sind, wegsterben. Und dann kannst du jeden ETF letztendlich aus dieser Liste blind mit per ISIN, per Kennnummer in dein Depot kopieren und darauf einen Sparplan anlegen. Am Ende ist der Unterschied, ob das jetzt mit oder ohne Schwellenländer ist, ja, wie viele Länder darin sind, das macht alles nicht den Riesenunterschied, denn wir empfehlen grundsätzlich nur Welt-ETFs, die immer breit gestreut sind und mit jedem von denen kannst du bedenkenlos deine Altersvorsorge bestreiten.
Und die letzte Frage kommt von Sebastian Löhr und er fragt, hey Saidi, wie kann ich das Eigenheim in die Sparrate einrechnen?
Auch eine beliebte Frage. beim Eigenheim und Sparrate, also da geht es wahrscheinlich auch um unsere berühmte 50-30-20-Regel, zu sagen, okay, wie viel spare ich eigentlich weg? Und da ist die Frage, wie viel spare ich in Steine? Ja, und das ist auch eine total berechtigte Frage. Und das würde man tatsächlich so machen, dass man die Rate an die Bank, die Kreditrate, aufteilt. Normalerweise würden die meisten Leute einfach sagen, ja, die Kreditrate ist quasi wie meine Miete. Ja, das rechne ich unter meine 50% Lebenshaltungskosten. Fertig. Korrekt ist es nicht. Eigentlich müsste man sagen, man teilt die Kreditrate in Zins und Tilgung auf. Zins ist einfach Gebühren für geliehenes Geld. Und
der ist quasi die Miete.
Ist quasi die Miete. Genau, nur der Zins ist quasi die Miete. Und die Tilgung, ja, ob das jetzt 2% am Anfang sind oder 3% oder wie viel auch immer oder 4% sogar, ja, die Tilgung ist Sparen in Steine. Also deine Kreditrate zerfällt in zwei Teile. Das kannst du im Kreditvertrag ersehen. Und das, was jetzt, das würde ich einmal im Jahr machen, wenn man es korrekt macht, ja, einmal im Jahr nachschauen, was steht da drin, wie viel von meinen 1.500, sage ich jetzt mal, 2.000 Euro Rate, wie viel sind eigentlich Tilgungen jetzt dieses Jahr, das kannst du unter Sparen verbuchen. Das würde ich nach einem Jahr dann, wenn ich schon mache, wieder aktualisieren, weil dieser Tilgungsanteil nimmt bei einem normalen Annuitätendarlehen, also bei einem normalen Immobilienkreditvertrag, nimmt der mit der Zeit ja zu.
Genau, du hast ja weniger Zinsen, die du sozusagen hinten raus bezahlst, und dann nimmt ja im Endeffekt deine Sparrate steigt
ganz
eigentlich an.
Genau, sparst du mit der Zeit immer mehr in Steine.
Dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.